Delphi war das Gravitationszentrum des alten Griechenlands. Dorthin kamen die Menschen, um gemeinsam den Göttern, ihren gemeinsamen Göttern zu huldigen. Dorthin kamen sie, um gemeinsam ihre schönen Festspiele aufzuführen, ihre Wettkämpfe. Delphi war ähnlich wie Olympia einer der Orte, an denen große, bedeutende Spiele abgehalten wurden, die pythischen Spiele, bei denen aber nicht die Sportler und Athleten gegeneinander antraten, sondern dorthin kamen die Musiker, die Sänger, die Tänzer, die Künstler, die sich in ihren Disziplinen aneinander maßen, um herauszufinden, wer denn der Beste sei. Das eigentümliche Geheimnis, dass Delphi zu diesem Gravitationszentrum einer ganzen hochkomplexen und untereinander ebenso zerstrittenen Welt wie das heutige Europa machte, ist, wie mir scheint, der Umstand, dass Delphi in dreierlei Hinsicht das geistige Zentrum war. Es war ein spirituelles Zentrum, es war ein moralisches Zentrum und es war zugleich auch ein politisches Zentrum. Dies müssen wir zusammen sehen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, eben das ist es auch, was wir für unser heutiges Europa so dringend brauchen. Ein geistiges Zentrum, ein moralisches Zentrum, eines, das dann auch die Kraft hat, in die Politik zu wirken. Nun, wie kommt es, dass Delphi diese Kraft hatte? Ich glaube, der eigentliche Grund dafür liegt in der Tat in dem religiösen, in dem spirituellen Erbe, das in Delphi verwaltet wurde. Delphi war eben ein Heiligtum, eine heilige Stätte, eine der wichtigsten heiligen Stätten der sogenannten olympischen Religion. Es war nicht Zeus, ich sagte es schon, der dort verehrt wurde, sondern es war allen voran Apollon und dann noch einige andere Götter. Einige, die älter und einige, die jünger waren als Zeus, aber deren eigentümliches Zusammenspiel, das dort in Delphi möglich war, es letzten Endes gewesen ist, was diesen Ort zu einer Stätte dessen machte, was ich ein voll erblühtes Menschsein nennen möchte. Delphi war der Ort, von dem ein Geist ausging, der die Menschlichkeit feierte und der es als seine vornehmste Aufgabe betrachtete, die Menschen darin zu begleiten und zu unterstützen, wie soll man das sagen, zu großer Schönheit, zum wahren Menschsein, zu erblühen. Und dies geschah eben im Zusammenspiel von insgesamt vier Göttern, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Die erste Gottheit, auf die wir schauen müssen, ist die älteste. Es ist Gaia bzw. Ge, die große Muttergöttin, die Erde. Wir wissen aus archäologischen Funden, dass lange, mehrere tausend Jahre schon, bevor das Heiligtum von Delphi zu einem geweihten Ort des Apollon wurde, eines der zentralen Heiligtümer des Kultes der Erdmutter, Gaia, gewesen ist. Gaia, das war die Sachwalterin allen Lebens, sie war die Quelle allen Lebens, Gaia, sie war es, die das Leben gab, die das Leben nahm, die Quelle, der Ursprung allen Wachstums, aller Blüte, aller Fruchtbarkeit, sie war sozusagen die vergöttlichte, große, ihre Gaben uns gewährende Mutter Erde, selbst und höchstpersönlich. Die Religion, die sich um Gaia herum formierte, die wir heute die chthonische, die erdverbundene Religion nennen, war eine matriarchale Religion. Nach allem, was wir wissen, war auch die Priesterschaft vorwiegend weiblich und diese Religion, sie basierte auf einigen grundlegenden, basalen Gesetzen, die, wenn Sie so wollen, dem Leben selber abgerungen waren. Alles, was geboren wird, muss sterben. Auf den Tag folgt die Nacht und auf die Nacht folgt den Tag. Alles Weibliche folgt dem Zyklus des Mondes. Alles fordert seinen Ausgleich. What comes up must come down, wie die Engländer sagen. Gaia hatte eine Tochter, Themis, und die war dafür zuständig, dass diese Gesetze auch wirklich eingehalten wurden. Wenn sich ein Mensch oder sonst wer, wie auch immer das gewesen sein mag, anschickte, die Dinge aus der Ordnung zu bringen, gegen die großen Regelkreisläufe und Zyklen der Natur zu verstoßen, dann war es Themis, die dafür sorgte, dass die Dinge wieder in die Ordnung gebracht werden. Dafür standen ihr die Erinnyen zur Seite. Das sind die Rachegottheiten, die unerbittlich und unbarmherzig jeden, der sich gegen die großen Lebensgesetze vergangen hatte, solche Art bestrafte, dass die Gesetze wieder eingehalten wurden. Das war das Prinzip von Schuld und Sühne. Auf Blut, wer Blut vergossen hatte, dessen Blut musste vergossen werden. So war das damals, in der alten Zeit der Herrschaft der Gaia. Nun, der Mythos erzählt, dass diese alte Orakelstätte, dieses alte Heiligtum der Gaia, denn es war eine Orakelstätte nach allem, was wir wissen, später von Apollon übernommen wurde. Aber, und das ist nun für unser Thema des europäischen Geistes relevant und wichtig, weil es den delphischen Geist, der europäische Geist, das charakterisiert. Als die jüngere Religion die ältere ablöste, wurde diese nicht einfach eliminiert, sondern sie wurde integriert. Die Verehrung der Erde, die Verehrung der großen Mutter ging in Delphi immer weiter. Auch als längst schon die männliche oder stärker männlich gefärbte Religion des Apollon dort Einzug gehalten hatte. Und hier zeigt sich eine der wichtigen Signaturen des europäischen Geistes, auf die ich zum Ende hin dann nochmal zu sprechen kommen werde. Es ist ein Geist der Integration. Es ist ein Geist, der den Ausgleich sucht. Es ist ein Geist, der nicht einfach das verdrängt oder eliminiert, was nicht mehr zu ihm passt, sondern der sich an der Vielfalt freut und der die Dinge zusammenfügen möchte, wo immer es möglich ist. Auch da, wo es sich um die großen Polaritäten des Lebens handelt, wie das männliche Prinzip des Apollon und das weibliche Prinzip der Gaia. Damit bin ich jetzt schon bei der zweiten zentralen Gottheit, die in Delphi verehrt wurde, nämlich der, wenn Sie so wollen, eigentlichen Hauptgottheit. Die Rede ist von Apollon. In Apollon verdichteten sich für den griechischen Geist die wichtigsten Qualitäten eines guten, glücklichen und erfüllten menschlichen Lebens sinnbildlich zur Gestalt eines Gottes. Was sind das für Qualitäten? Das wichtigste Kennzeichen des Apollon ist die Harmonie oder die Stimmigkeit. Wo immer die Dinge in Ordnung sind, wo sich in einer Musik oder in einem Kunstwerk alles in eine schöne Harmonie fügt, oder wo der menschliche Organismus sich in seinen vielfältigen Funktionen in die Harmonie der Gesundheit fügt, da war es für den Griechen ausgemacht, dass Apollon hier am Werk ist. Er ist der Gott, der dafür Sorge trägt, dass die Dinge gut sind, dass sie stimmig sind, dass sie dem entsprechen, was sie ihrem Wesen nach sind. Er ist der Sachwalter des Sinns, so könnte man sagen. Und weil er der Sachwalter des Sinns ist, ist er auch der Sachwalter der Klarheit des Verstehens. An Apollon ist alles hell und Licht. Er wird mit der Sonne in Beziehung gebracht. Wo er in Erscheinung tritt, da zeigen sich die Dinge in ihrer Wahrheit. Und damit auch für den griechischen Verstand in ihrem Gutsein und in ihrer Schönheit. Deswegen ist Apollon überall da mächtig, wo es um die Schönheit geht, gerade die Schönheit der Kunst, die Schönheit der Musik. Die Musik war einer der zentralen Aufgabenbereiche des Apollon. Und es gibt ein schönes antikes Bild, das das Wesen dieses Gottes, wie ich finde, sehr schön zu einer Szene verdichtet. Es zeigt, wie Apollon in der Mitte des Kosmos, in der Mitte des Universums mit seiner Leier steht und ein Liedchen spielt, zu dem die Gestirne und die Planeten ihren ewigen Kreistanz aufführen. Er ist der Taktgeber und der Rhythmusgeber, der große Dirigent der kosmischen Symphonie. So erlebten die Griechen Apollon. Und diesem Gott zu huldigen und ihn zu feiern, bedeutete nichts anderes, als die geistige und verstehbare Schönheit der Welt zu feiern und zu zelebrieren. Was immer Apollon tat, es trug die Spur des Maßvollen, und zwar eines Maßes, das nicht von außen auf die Dinge auferlegt wurde. Nicht nach Maßgabe irgendwelcher ethischen Gebote oder moralischen Gesetze, die durch irgendwelche Offenbarungen den Menschen gegeben wurden. Nein, Apollon stand für das Maß, das dem Leben selbst innewohnt. Das Maß der Ordnung und der Harmonie. Dahinter war die Erkenntnis, die die Griechen früh hatten, dass alles, was lebt, immer auf Harmonie, Balance und Gleichgewicht ausgelegt ist. So gesehen erweist sich Apollon durchaus als der berechtigte Erbe und Nachfahr der Themis und der Gaia, denn so wie auch diese alten Muttergöttin immer für den Ausgleich der Dinge sorgten, so sorgt auch Apollon für die stimmige Ordnung. Allerdings, im Falle des Apollon, und davon handelt der Mythos immer wieder, geschieht dies auf eine etwas komplexere Weise. So ist es Apollon, der das Gesetz von Schuld und Sühne durchstößt. In der Welt des Apollon muss Blut nicht mehr mit Blut versühnt, gesühnt werden, danke. Sondern in der Welt des Apollon sind andere Reinigungsmöglichkeiten gegeben. Es ist die Erfindung des Rechtes, die damit aufs Engste zusammenhängt. Auch der Charakter des Orakels veränderte sich. Während das alte Orakel der Gaia den Menschen, die dort um Rat fragten, sagte, was das Schicksal mit ihnen vorhat, war das Orakel des Apollon ganz anders. Das Orakel des Apollon sagte nicht, wenn du nach Hause kehrst, wird dir dies und jenes geschehen, sondern das Orakel von Delphi, Sie wissen das, gab den Menschen Rätsel auf. Es nötigte sie dazu, nachzudenken. Es nötigte sie dazu, selber etwas zu verstehen. Und vor allen Dingen nötigte es die Ratsuchenden dazu, sich selber zu verstehen. Erkenne dich selbst. Gnoti Sauton stand in großen Lettern an der Außenwand des Tempels. Und jeder Pilger, der in das Orakel ging, musste diesen Spruch lesen. Er musste sich fragen, wer er selbst ist als Mensch. Das also sind die Kennzeichen des Apollon und des apollinischen Geistes, der in Delphi geboren wurde. Und Sie sehen es schon, auch dieser Geist hat uns heute in Europa viel zu sagen. Es ist ein wacher Geist. Es ist ein Geist, der uns aufruft, die Dinge verstehend zu durchdringen. Es ist der Geist, aus dem die Wissenschaft und die Philosophie hervorgegangen ist. Also all das, was für die Kulturgeschichte Europas so prägend und so wichtig werden sollte. Ein Geist des Fragens und ein Geist des Denkens. Die dritte Gottheit, die in Delphi verehrt wurde, ist wiederum weiblich, eine Halbschwester Apollons. Es ist diejenige, die Sie hier hinter mir sehen, zumindest die, die hier sitzen, können Sie sehen. Die junge Dame, die gerade dem Achilleus die Hand auf die Schulter legt, das ist Pallas Athene. Und dieses Bildnis, wo sie den gerade in Aufruhr versetzten Helden, der schon das Schwert halb aus der Scheide gezogen hat, mäßigt, ist sehr charakteristisch für das Wesen dieser Göttin. Auch Athene steht für die Kraft des Geistes, aber in der weiblichen Gestalt. Während Apollon eher für die ewigen, unwandelbaren Lebensgesetze einsteht, steht Athene für die praktische Klugheit, die situative Intelligenz, die weibliche Intuition, die genau weiß, was, wann, warum, wie zu tun ist. Dafür steht Athene. Und wer immer nach Delphi kam, musste zunächst einmal in das Heiligtum der Athene treten. Warum? Weil er sich mit dieser Gottheit verbinden musste, mit dieser praktischen weiblichen Klugheit, um die schwierigste Aufgabe zu lösen, die sich ihm stellte, nämlich beim Orakel die richtige Frage zu stellen. Deswegen war Athene für den Geist von Delphi ganz wichtig. Und auch das wiederum ist charakteristisch für den europäischen Geist. Er ist nicht nur ein abstrakter, theoretischer, wissenschaftlicher Geist, das wäre Apollon, sondern er war immer auch ein zupackender, tatkräftiger, entschlussfreudiger, intuitiver Geist. Und das ist letztlich das, wofür Athene steht. Beide zusammen zeichnen den delphischen Geist aus, beide zusammen zeichnen den Geist Europas aus. Und dann ist da noch der vierte Gott. Und das ist nun eine ganz mysteriöse Geschichte. Der vierte Gott, der in Delphi verehrt wurde, ist Dionysos. Das ist insofern erstaunlich, als Dionysos das ultimative, absolute Gegenstück zu Apollon ist. Wenn Apollon der Gott der stimmigen Ordnung war, der geregelten Verhältnisse, der Harmonie, wo alles wohltemperiert an seinem Ort ist. So ist Dionysos der Gott des Chaos, des Rauschs, der Ekstase, der Katastrophe, der Zerstörung, des Verfließens sämtlicher Formen und Konturen. Der ultimative Gegenpol zu Apollo. Aber im Lichte des Dionysos war all das, was ich gerade gesagt habe, den Griechen heilig. Die Griechen hatten ein ganz feines Gespür dafür, dass Leben eben nicht nur bedeutet, Ordnungen auszubilden, Gestalten anzunehmen, Strukturen auszuprägen, sondern dass Leben immer auch bedeutet, Auflösung von Ordnung, Zerstörung der Form, Niedergang der Strukturen. Leben, das hat die Intuition der Griechen schon in der Mythologie begriffen, ist immer beides. Struktur und Chaos. Beides greift ineinander. Alles, was wird, muss wieder vergehen. Auf das Leben folgt unbedingt der Tod. Leben und Tod, Freude und Leid, das ist die tiefe griechische Weisheit, sind unabdingbar ineinander verschlungen. Man kann das eine nicht von dem anderen lösen. Und wenn man das einmal begriffen hat, ja mehr noch, wenn man das einmal in der Tiefe seines Herzens gefühlt hat, dann prägt man eine geistige Haltung aus, die keine andere Kultur außer der griechischen ans Licht gebracht hat, nämlich das tragische Denken. Was heißt tragisches Denken? Tragisches Denken heißt all die Schattenseiten des Lebens, alles Schmerzvolle, alles Leidhafte anzuerkennen, es anzusehen. Die Griechen haben bei ihren Tragödienfestspielen sich das ganze Elend des Lebens angeschaut. Aber sie haben es ins Lichte der Gottheit Dionysos gerückt und darin als etwas Heiliges begriffen. Als etwas, das so heilig ist, wie das Leben selber heilig ist. Als etwas, das wir nicht ausblenden dürfen, wenn wir denn unser Leben zur vollen Blüte und zur vollen Entfaltung bringen wollen. Und deshalb eben auch Dionysos. Und man kann, wie ich meine, nicht genug darüber staunen, dass in Delphi das große Wunder geschah, dass Apollon und Dionysos sich nach gerade die Hand reichten, so wie es ein Bild, das man in Delphi gefunden hat, zeigt. Beide Götter wurden im gleichen Tempel verehrt. Am Ostgiebel sah man Apollon und die Musen, am Westgiebel sah man Dionysos und sein weibliches Gefolge. Hier in diesem Umstand, meine Damen und Herren, meine ich das eigentliche Geheimnis, das eigentliche Mysterium der Blüte des europäischen Geistes in seiner ersten Erscheinungsform in Delphi ausmachen zu können. Die Anerkennung dessen, dass das Leben tragisch ist, dass es gerade darin heilig ist und dass darin seine eigentliche sinnhafte Schönheit liegt. Dies zu feiern, dies zu wissen und dies in die Kultur zu übertragen, das war es, was den europäischen Geist, als er in Griechenland zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte, zur Blüte brachte. Das war es, was dazu führte, dass sich dort, wie nirgends sonst, eine menschliche Lebendigkeit entfalten konnte, deren Leuchtkraft, wie ich schon sagte, nach meinem Dafürhalten bis heute reicht. In diesem Zusammenspiel der vier genannten Gottheiten also, um diesen Punkt abzuschließen, bekam der delphische Geist, den wir nun als den europäischen Geist zu verstehen lernen, sein eigenes Gepräge. Und ich möchte jetzt gerne damit schließen, dass ich Ihnen noch einmal in einer Art Überblick die 10 wichtigsten Signaturen des delphischen Geistes, der europäische Geist ist, vor Augen führe. Ich werde das jetzt einigermaßen kurz machen, Sie können also unbesorgt sein. Der europäische Geist, was zeichnet ihn aus? Erster Punkt, er ist getragen von einer unvergleichlichen Wertschätzung für den Menschen. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Punkt, den wir uns in unserer heutigen Weltsituation wirklich auf der Zunge zergehen lassen müssen. Denn die Wertschätzung für den Menschen ist etwas, worum es in unserer heutigen Welt nicht so sonderlich gut bestellt ist. Nicht nur, weil die Menschlichkeit allüberall auf Erden mit Füßen getreten wird, sondern auch, das ist das, was ich genauso schlimm finde, weil dort, wo die menschliche Intelligenz und Ingenieurskunst ihre größten Blüten, ihre größten Fertigkeiten entwickelt hat, in den Versuchslaboren der künstlichen Intelligenz, Menschen all ihre Intelligenz dafür aufwenden, zu zeigen, dass wir Menschen letzten Endes schlechte Maschinen sind. Bessere Maschinen zu bauen, als wir armseligen Geschöpfe aus Fleisch und Blut. Das ist eine merkwürdige Misanthropie. Eine merkwürdige Menschenfeindlichkeit, die dort fröhliche Urstädt feiert. Aber die Griechen in Delphi, sie wertschätzen den Menschen. Gerade auch in seiner Fragilität und Gebrochenheit, von der wir sprachen. Das erwähnte Gnotis Auton, erkenne dich selbst, ist die Formel dafür. Denn dort, wo diese Formel stand, am Tempel des Apollon, da sagte sie, und man las sie als ein Wort des Gottes selber. Mensch, erkenne dich selbst. Erkenne, dass du ein Mensch bist. Begreife, was es heißt, ein Mensch zu sein. Lebe so, dass du das wahre Wesen des Menschen manifestierst. Sei ein wahrhaftiger Mensch. Diese Wertschätzung des Menschen ist, wie ich glaube, einzigartig. Und sie ist ein Kennzeichen des europäischen Geistes. Keine andere Kultur hat eine so hohe Wertschätzung für den Menschen hervorgebracht, wie die griechische bzw. respektive die europäische. Die großen vorderorientalischen Religionen, auch die asiatischen Religionen, haben immer sich an einem übermächtigen Schöpfergott ausgerichtet und haben, als es darum ging, das Leben zu gestalten, Maß genommen an einem übermächtigen Gott. Die Griechen haben durch ihren eigentümlichen Geist sich auf sich selbst besonnen und haben das göttliche Menschen verehrt und gefeiert. Es ist ja nicht so, dass diese griechischen Götter, wie man so sagt, anthropomorph waren, als ob die Menschen sozusagen ihre Götter nach ihrem Bilde gemacht hätten. Nein, die griechischen Götter sind deswegen alle so menschlich, wie wir es ja überall sehen können, weil sie das Göttliche im Menschen zum Ausdruck bringen sollten. Und genau darum ging es in Delphi, das Göttliche im Menschen zur Entfaltung zu bringen. Zweiter Punkt, das Vertrauen auf die Kraft der Weisheit und auf die Kraft des Gespräches. Dieses Erkenne dich selbst, das dort in Delphi geschrieben stand, wurde von den Weisen und Philosophen, allen voran von Sokrates des alten Griechenland, interpretiert als eine Frage, die an uns gerichtet wurde. Wer bist du denn eigentlich, Mensch? Geh doch mal in dich, frag dich doch mal, wer du eigentlich bist. Vor allen Dingen, stell doch einmal das in Frage, was du immer schon zu sein glaubtest. So jedenfalls deutet Sokrates das Gnotisauton, das Erkenne dich selbst, als einen Appell, es bei keiner Erkenntnis bewenden zu lassen. Immer wieder aufs Neue zu fragen, sich immer wieder der Konversation mit dem Leben zu stellen, sich immer wieder in Frage stellen zu lassen, sich immer wieder in Anspruch nehmen zu lassen, niemals abgeschlossen zu sein, niemals der Weisheit letzten Schluss erreicht zu haben, niemals fertige Gebote oder Dogmen zu formulieren, sondern im Fluss zu bleiben. Pantarei, alles fließt, das Wort des Heraklit, konnte wohl nur ein Denker sprechen, der selber in Delphi war und stark vom delphisch-europäischen Geist geprägt wurde. So kann man also sagen, dass von Delphi aus der Geist der Wissenschaft, des Fragens, damit auch der Geist der Philosophie letztlich ausgegangen ist, eben dasjenige Charakteristikum, das für unseren europäischen Geist über die Jahrhunderte auch so einzigartig und prägend geworden ist. Eine Feier des Menschen, Feier der Wissenschaft, des Denkens und des Fragens. Der dritte Punkt betrifft, wenn Sie so wollen, die Ethik oder die Lebensgestaltung. Neben dem schon erwähnten Gnotisauton stand noch ein anderes bedeutendes Wort eingemeißelt am Apollontempel, das da lautet Mäden Agan, was auf Deutsch heißt nichts im Übermaß. Und in einer anderen Variation hieß es Ariston Metron. Das Beste ist das Maß. In diesen wenigen Worten ist die gesamte Ethik des delphisch-europäischen Geistes Apollon verdichtet. Ich muss in den Schatten treten. Es geht darum, das richtige Maß zu finden. Nochmal, es geht nicht darum, irgendwelchen Imperativen, irgendwelchen moralischen Geboten oder kategorischen Imperativen zu folgen. Nein, es geht darum, herauszufinden, was Leben bedeutet. Erkenne dich selbst. Und dann gemäß des Maßes des Lebens, alles sucht Ausgleich, alles braucht die Balance, alles braucht die Harmonie, sein eigenes Leben auszurichten, den Blick aufs Ganze zu lenken, aufs Ganze des eigenen Lebens, aber auch auf das Ganze der Gemeinschaft, der Gesellschaft, der man zugehört. Aus der Perspektive des delphischen Geistes, von dem, ich wiederhole es jetzt immer, ich glaube, das ist der europäische Geist, es gibt es eigentlich nur eine einzige Sünde. Und das ist das, was die Griechen Hybris nannten, die Selbstüberhebung, der Drang des Menschen, selber Gott zu sein und sich selbst zum Maß aller Dinge aufzuschwingen. Wenn heute in den Versuchslaboren von Google und Apple im Silicon Valley daran gearbeitet wird, den Menschen gleichsam nach Maßgabe unserer eigenen Interessen und Wünsche technisch neu auszurüsten, dann wäre das in der Sicht des alteuropäischen Geistes ein Vergehen am Maß des Lebens gewesen. Der vierte Punkt hängt eng damit zusammen, wendet jetzt dieses Prinzip Handeln nach dem Maß des Lebens an auf das gesellschaftliche Leben, nämlich auf die Politik. Das heißt, handle so, dass du in der Gesellschaft Harmonie und Gleichgewicht erzeugst. Die Ursprünge unserer Demokratie, die ja für unser abendländisch-europäisches Selbstverständnis so wichtig ist, liegen in Delphi. Warum? Erinnern Sie sich, die Idee von Delphi ist, alles in ein stimmiges, harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Und nun fragten sich Solon und Kleisthenes, die Begründer der Demokratie in Athen, wie machen wir das denn am besten in unserer Polis, in unserer Gesellschaft? Wie können wir hier dieses komplexe Mobile einer Bürgerschaft so austarieren, dass es für alle stimmt, dass es für alle passt? Und die Idee, die sie hatten, war ganz einfach, indem wir einfach alle an den Regierungsgeschäften beteiligen. Und so kam die Demokratie in die Welt, als der Versuch, eine politische Form zu schaffen, die das apollinische Prinzip der Harmonie in die Gesellschaft überträgt. Platon interpretiert genau als diesen Zustand der gesellschaftlichen Harmonie dasjenige, was die Griechen Dikaiosyne, Gerechtigkeit, nannten, und erklärt dies zur höchsten Tugend, zum höchsten Wert des Politischen, diesen Zustand des inneren Gleichgewichts einer Polis herzustellen. Und eine Generation später finden wir bei Aristoteles den gleichen Gedanken auf die Ökonomia, auf die Wirtschaft angewandt. Hier haben wir die Idee, dass Wirtschaften, das Betreiben einer Ökonomia, eines Oikos, immer dann gut ist, wenn wir dabei die Harmonie des Ganzen achten, wenn wir das diffizile Gleichgewicht von Nehmen und Geben, von Vereinnahmen und Verausgaben auf eine stimmige Weise halten können. Nicht von Hybris getrieben nur unseren eigenen Profit erstreben, sondern immer das Ganze im Blick behalten. Das ist der große delphische Gedanke, den Blick aufs Ganze. Ein gutes Wirtschaften, ein guter Oikos ist immer harmonisch eingefügt ins Ganze des Kosmos, ins Ganze der Welt. Der fünfte Punkt hat auch etwas zu tun mit der Idee von Maßhalten. Aber hier geht es nun nicht um das innere Maß, sondern hier geht es um das Maß, das allen Lebewesen unabdingbar gesetzt ist, nämlich mit der Tatsache des Todes. Ich sprach schon davon, dass das Bewusstsein des Todes für den delphischen Geist und damit für den europäischen Geist immer wichtig war. Ein geflügeltes Wort aus Delphi lautete Tneta Phronein, was so viel heißt wie bedenke, dass du sterben wirst. Die Achtung vor den Grenzen, vor allen Dingen die Achtung vor der Grenze des eigenen Lebens, ist etwas, was für den Geist von Delphi und den Geist Europas wichtig ist und was wir nicht vergessen dürfen. Gerade nicht vergessen dürfen in einer Welt, die sich anschickt, im digitalen Raum alle Grenzen einzureißen, die sich anschickt, in einer globalisierten Wirtschaft alle Grenzen einzureißen. Der delphische Geist, der ursprüngliche europäische Geist ist, würde es uns anempfehlen, Grenzen zu achten. Die Grenzen des Lebens ebenso wie die Grenzen der lebendigen Ordnungen. Der sechste Punkt hängt nun auch wiederum damit zusammen und ich würde ihn bezeichnen als eine einzigartige Wertschätzung des Individuellen oder eine einzigartige Wertschätzung der Einzigartigkeit. Sie wissen schon, was an der Tempelwand in Delphi stand. Gnotis auton, erkenne dich selbst, mähe den Acker, nichts im Übermaß. Und dann gab es noch ein drittes Wort, das ein ausgesprochen kurzes Wort war. Es bestand nur aus einem Buchstaben, nämlich aus dem griechischen Epsilon. Und die Interpreten haben Bibliotheken darüber geschrieben, was das denn nun bedeuten sollte. Die gängige Lesart sagt, dieses Epsilon ist das, was wir mit dem Wort du bist übersetzen können. Zweite Person Singular von Einai gleich sein. Du bist. Der Mensch, der nach Delphi kam, wurde darauf hingewiesen, dass er ist. Er als individueller Mensch. Und dass er es ist, der die Verantwortung für sein eigenes Leben zu tragen hat. Jetzt und hier. Er ist es in seiner Einzigartigkeit, der gleichsam zur Gottheit tritt, um von ihr Rat zu erbitten. Und er in seiner Einzigartigkeit und Individualität ist dafür verantwortlich, etwas damit anzufangen, was ihm gegeben wird. Diese Wertschätzung der Individualität ist auch eine Signatur, die für den europäischen Geist kennzeichnet ist, die Sie in den anderen großen Kulturen dieser Welt nicht finden. Der siebte Punkt wurde von mir schon angesprochen. Ich nenne ihn den Sinn für die Integration. Sie erinnern sich, was ich darüber sagte, dass Delphi ursprünglich ein matriarchales Heiligtum der Gaia war und später dann zu einem Heiligtum des Apollon wurde. Da haben wir gesehen, dass der Geist weit genug war, Früheres in sich aufzunehmen, Altes nicht einfach zu eliminieren, sondern gleichsam es zu umarmen und in das eigene hineinzuholen. Das ist etwas, was sich später noch in der Anfangszeit auch in der katholischen Kirche wiederfindet, die am Anfang auch die vielen Kulte, die sie überall in Europa gefunden hat, gleichsam sich einverleibt hat, ohne sie einfach nur zu eliminieren. Das hat sie dann später gemacht, als ihre Macht schon geschwächt war. Aber die Größe auch der antiken Welt war, man hat einfach das, was da war, auch an anderen Religionen, in den großen Schatz der eigenen Mythologie mit aufgenommen und auf diese Weise integriert. Es ging also darum, es ging nicht darum, immer nur das eigene durchzusetzen, sondern auch hier ging es um Stimmigkeit und Einklang, die bunte Vielfalt des Lebens, auch in spiritueller Hinsicht, so ineinander zu fügen, dass daraus eine große, schöne Symphonie entsteht. Sinn für Integration. Der achte Punkt hat etwas mit dem zu tun, wovon ich gerade sprach. Ich hatte ja nochmal daran erinnert, dass in Delphi auch die Erde Gaia Verehrung gefunden hat. Und das ist ganz zentral. Der delphische Geist, der europäische Geist ist, hat eine hohe Wertschätzung vor der Natur, vor dem natürlichen Leben. Das ist bei den orientalischen Religionen allen anders. Da ist nämlich die Natur vor allen Dingen die Wüste, die ist bedrohlich. Aber die vegetative Natur, die im alten Griechenland noch ähnlich war, wie sie heute bei uns ist, da war sehr grün, ist etwas, was für den europäischen Geist immer heilig gewesen ist. Man sah sich als Teil dieser Natur, man sah sich eingebunden in das große Netzwerk des Lebens. Die Natur wurde gefeiert als die allumfassende Quelle des Lebens. Und am Ende können wir sagen, dass der delphische Lebensstil, der uns dazu mahnt, immer das Gleichgewicht und die Balance zu halten, eigentlich die Aufforderung ist, im Einklang mit der Natur zu leben. Es ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, Delphi ist der Ursprungsort der Ökologie. Und ökologisches Denken scheint mir eine der wichtigsten, markantesten Kennzeichen des europäischen Geistes zu sein. Auch der neunte Punkt wurde von mir schon angesprochen. Es ist diese eigentümliche Verbindung von Ordnung und Chaos. Dieses Wissen um die Tragik des Lebens, die auch in die Grundmatrix des europäischen Denkens Einzug gefunden hat. Und dann bin ich schon beim zehnten und letzten Punkt, der sich wiederum aus dem gerade genannten herleitet, nämlich dasjenige, was sich die Wertschätzung und Feier der Künste, der Kreativität und der Schönheit nenne. Schon die griechischen Interpreten hatten gesehen, dass das eigentliche Mysterium der Schönheit darin besteht, dass in ihr Dionysisches und Apollinisches, Chaotisches und Geordnetes auf mysteriöse Weise ineinander verschlungen ist. Weder starre Ordnung sind schön, noch wildes Chaos. Aber wo beides sich ineinander fügt, da ist die eigentliche Schönheit. Und dieser Schönheit Ausdruck zu verleihen, davon waren die Griechen allesamt besessen. Und davon war, wenn wir ehrlich sind, der europäische Geist im Prinzip über eine Spanne von 2500 Jahren besessen. Manchmal braucht man ja den Spiegel von außen, um das eigene zu verstehen. Und so ging es mir einmal, als ich in einem Interview mit dem Dalai Lama von ihm die Worte hörte, die eigentliche Spiritualität Europas sei die Kunst. Und ich glaube, da hat er einen ganz zentralen Punkt gemacht. Über Jahrhunderte hinweg hat sich der europäische Geist immer in der Kunst gespiegelt. Schauen Sie sich das hier an. Das ist Stein gewordener europäischer Geist. Ja, diese Sehnsucht danach, dieser Drang danach, Schönheit zu generieren. Eine Schönheit, in der sich die menschliche Schönheit spiegeln und ihrer selbst vergewissern konnte, ist etwas, was sich wie ein Cantus firmus, wie ein roter Faden durch die europäische Kultur hindurchzieht. Was aber leider, zu meiner eigenen Klage, Sie erinnern sich an das, was ich über die Documenta sagte, in der heutigen Kunst weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Aber eine Wiederbesinnung auf die Heiligkeit und spirituelle Kraft der Schönheit und der Kunst scheint mir ganz wichtig zu sein. Nun, das waren die 10 Signaturen des europäischen Geistes, die ich Ihnen vorstellen wollte. Und ich sagte, der delphische Geist, so glaube ich jedenfalls, ist eigentlich nichts anderes als der Geist Europas. Und ich meine, meine Damen und Herren, dieser Geist ist immer noch lebendig. Wir haben ihn vielleicht durch unsere moderne Welt, durch unsere Technik und unsere Ökonomie in den letzten 200, 300 Jahren ein Stück weit verschattet. Aber seine Schönheit ist immer noch so groß, dass sie uns zu ergreifen vermag. Und seine Kraft ist immer noch so stark, dass er uns zu energetisieren und zu vitalisieren vermag. Ich glaube also, dass die Renaissance des europäischen Geistes, von der inzwischen, wie gesagt, auch der französische Präsident spricht, nicht unmöglich ist. Und ich möchte Sie alle, die Sie heute hier sind, einladen, an dieser Renaissance des europäischen Geistes mitzuarbeiten. Ich hatte am Anfang Goethe zitiert, ich möchte mit einem anderen, unserer großen Dichter, schließen, mit Friedrich Hölderlin, der in seinen späten Jahren ein Gedicht geschrieben hat, das den Titel Ermunterung trägt. Und einige Zeilen aus diesem Gedicht möchte ich Ihnen gerne zur Ermunterung mit auf den Weg geben. Hölderlin schreibt, O Hoffnung, aha, es geht um die Hoffnung, und die haben wir, glaube ich, alle in diesen Tagen nötig. O Hoffnung, bald singen die Haine des Lebens, bald singen die Haine nicht des Lebens Lob alleine. Also muss ich kurz übersetzen, das heißt, bald kommt die Zeit, in der das Lob des Lebens nicht mehr nur allein von der Natur gesungen wird. Bald singen die Haine nicht des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit, dass aus der Menschenmunde sie, die schönere Seele, Europa, sich neu verkündet. Und er, der sprachlos waltet und unbekannt Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist Europas, im Menschenwort, am schönen Tage kommenden Jahren, wie einst sich ausspricht. Die Zeit ist reif, dass der Geist sich durch uns hindurch, jeden Einzelnen von uns, neu ausspricht. Das wäre die Renaissance Europas. Und das, meine Damen und Herren, ist es, was wir heute brauchen und was wir von den Alten lernen können. Genug der Worte. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.